es ist, sagen wir mal, 2 vor 12. 2 vor 12, 1 vor 12. Also es wird immer schlimmer. Zum Glück ist es nicht 5 nach 12, weil dann, wenn es 5 nach 12 ist, müsste man sagen, okay, man kann den Fisch nicht mehr essen, die Muscheln sind kontaminiert und die Fischlarven werden so stark beeinträchtigt, dass sie halt alle im Krumm rücken. Da sind wir zum Glück noch nicht. Aber wir sehen bei den Fischen, dass in Munitionsversenkungsgebieten potenziell die Anzahl an Lebertumoren zunimmt, dass die Gallen belastet sind. Das ist aber gut, wenn die Galle belastet ist, weil die Leber zusammen mit der Galle halt ein Filterorgan ist und dann halt die schädlichen Stoffe durch die Galle dann auch ausgeschieden werden. Das ist gut, also das funktioniert beim Fisch. Wir sehen aber jetzt auch langsam schon Anzeichen, dass in einigen Fällen eben auch das Filet schon belastet ist. Das ist dann aber wirklich an Fischen, die direkt sozusagen zwischen der Munition geangelt wurden. Also der Prozess kann stattfinden und wird sich vermehren. Also 2 vor 12 bestimmt, wenn nicht 1 vor 12.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Axel Dorloff und begrüße Sie zu den Wissenswerten, unser Wissenschaftsgespräch am Sonntag. Es sind tickende Zeitbomben. Am Meeresboden liegen Millionen von Tonnen an Altmunition und Sprengstoffen, die dort überwiegend nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges versenkt wurden. Allein am Meeresgrund in Nord- und Ostsee rosten etwa 1,6 Millionen Tonnen vor sich hin. Und das seit rund 77 Jahren. Ihr Sprengstoff gefährdet Schifffahrt, Menschen und vor allem die Umwelt. Krebserregende Substanzen der Munition können über Fische sogar in unsere Nahrungskette gelangen. Das ist jetzt unser Thema in den Wissenswerten und zu Gast ist Jens Greinert. Er ist Professor und Tiefseeforscher am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und leitet dort mehrere Munitionsprojekte. Herzlich willkommen, Herr Greinert.
Ja, moin, sei Sie gegrüßt.
Was liegt da eigentlich alles herum auf dem Grund von Nord- und Ostsee? Was für Munitionsaltlasten sind das genau?
Das ist alles, was es an Munition gibt. Kleinkalibermunition für Gewehre, Handgranaten, Panzerfäuste bis hin zu großen Seeminen, Grundminen. Seeminen, das sind diese runden Kuller mit den Pikern oben drauf, die hauptsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg von Land ins Meer gekippt wurden. Es gibt natürlich die Munition, die während der Kriegshandlung verbracht wurden, durch Minensperren, Abwürfe und all diese Dinge. Aber der Großteil ist wirklich die Munition, die nach dem Zweiten Weltkrieg weggeschmissen wurde. Einfach aus dem Augen, aus dem Sinn, weil die Alliierten damals die große Angst hatten, dass die Deutschen den Partisanenkrieg noch die nächsten 20 Jahre weiterführen, wollten sie halt die Demilitarisierung von Deutschland sehr schnell vorantreiben.
Wir haben schon gesagt, 1,6 Millionen Tonnen sind das, die da vor sich hinrosten. Haben Sie eine Vorstellung, wie viel das ist?
Ich gebe dann immer das Beispiel, ein afrikanischer Bulle, also ein Elefantenbulle wiegt ungefähr 4 Tonnen, der wiegt ein bisschen mehr als 4 Tonnen. Sagen wir mal, er wiegt 4 Tonnen, dann hätte ich 400.000 von diesen Elefanten und das wäre eine Elefantenkette von Kiel bis München und zurück. Da kann man sich das mal so bildlich vorstellen.
Und Sie gehören ja zu den wenigen Wissenschaftlern, die sich damit sehr intensiv beschäftigen und das jetzt schon ein paar Jahre lang. Ist das eigentlich schon genau kartiert, wo das alles liegt? Wissen Sie, welche Munition wo genau liegt? Oder ist das alles gerade noch im Prozess?
Das ist definitiv noch im Prozess. Es gibt keine Bestandsaufnahme, die man irgendwo anfragen könnte bei irgendeinem Landes- oder Bundesministerium. Das gibt es nicht. Es ist auch, die ganzen Gewässer sind gar nicht hochgenau kartiert. Hochgenaue Kartierungen machen wir über sogenannte hydroakustische Verfahren. Ein Fächerecholot. Ist also nicht nur ein Echolot, wo ich eine Tiefe messe, sondern einen ganzen Fächer mit diesen Tieflotungen kriege und dann kriege ich eine morphologische Darstellung des Meeresbodens und wenn ich das hochauflösend genug mache, dann sehe ich dort die Munitionsobjekte, die zumindest an der Oberfläche liegen. Gerade in der Nordsee sind aber auch viele Munitionsobjekte versandet, da gibt es ja die Tiden, da geht das Wasser immer rein und raus zweimal am Tag, da wird Sediment umgelagert und die Munition dort liegt eigentlich im Sediment. Das macht es sehr schwer, wirklich aufzunehmen, was dort liegt. Die Erkundung ist sehr schwer und die Bergung ist dann auch nochmal sehr schwer.
Man spricht aber von Munitionsversenkungsgebieten, oder? Es wurde jetzt nicht überall reingekippt.
Was weggeschmissen wurde, wurde dann mehr oder weniger in die Versenkungsgebiete geschmissen. Da haben die Alliierten sehr schnell nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmte Gebiete ausgewiesen, haben gesagt, da soll das hin. Jetzt muss man sich aber halt mal vorstellen, das war ja vor 77 Jahren, GPS gab es nicht, Handy gab es nicht. Da sind dann Fischer rausgefahren, die wurden dafür auch bezahlt und haben die Munition weggeschmissen. Die sind dann so mehr oder weniger an die richtige Stelle gefahren. Das sind halt größere Flächen, die so 10 Quadratkilometer haben. Und dann haben sie da irgendwo ihre Munition hingeschmissen. Sie haben aber zum Teil auch schon angefangen, auf dem Weg dorthin Munition zu verklappen. Das nennen wir das sogenannte En-Route-Dumping. was ganz deutlich zeigt und was wir auch sehen in unseren Aufnahmen, dass auch Munition außerhalb dieser Munitionsversenkungsgebiete liegt. Also theoretisch kann man überall in der deutschen Ost- und auch in den anderen Ostseeräumen mit Munition rechnen, muss man auch rechnen. Das macht es so schwer, zum Beispiel, wenn man Offshore-Wind-Plattform bauen will, dass man vorher ein Survey machen muss, ob dort Munition liegt und muss das zur Not räumen.
Das muss dann der Bauherr machen in diesem Fall.
Das muss dann der Bauherr machen, genau. Der beauftragt Munitionsräumfirmen. Von denen gibt es zum Glück in Deutschland eine ganze Handvoll, die auch sehr gut sind und sehr effektiv sind. Die machen dann unterschiedliche Messverfahren, wenden sie an, um den Meeresboden zu kartieren. Und wenn sie ein metallisches Objekt, was irgendwie aussieht wie eine Bombe, detektieren, dann werden dort entweder Taucher runtergeschickt oder sie gehen mit Tauchrobotern runter, identifizieren das Objekt, und wenn es ein Stück Munition ist, wird es geborgen, und wenn es nicht handhabbar ist, so heißt das, dann muss es leider vor Ort gesprengt werden. Das muss halt ab und zu mal passieren.
Nun beschäftigen Sie sich ja auch damit, weil es einfach hochgefährlich ist. Wenn wir das mal ein bisschen aufdröseln, wie gefährlich ist das für das Ökosystem Ozean? Also welche Auswirkungen auf die Umwelt haben diese Munitionsaltlasten, die auf dem Meeresgrund da vor sich hinrosten?
Wenn sie dort einfach nur liegen würden und man jetzt da mal nicht von ausgeht, dass natürlich ein Schiff drauf fahren kann, dass man Anker drauf schmeißt, also diese Impact, durch den Menschen gemachten Impacts nicht vorhanden sind, dann ist das Problem, dass die Munition durchrostet, das sehen wir auch manchmal, und dass dann die sprengstofftypischen Verbindungen, also so ein Sprengstoff ist nicht nur eine Substanz, sondern mehrere Substanzen, die können ins Wasser kommen, die sind zum Teil, die sind löslich, die werden dann im Wasser gelöst, wie ich Zucker in meinem Tee lösen kann oder Salz in der Suppe, und sind leider, und das ist es eben, karzinogen und mutagen. Das ist nämlich TNT und die Abbauprodukte und Umbauprodukte insbesondere von TNT. Und da gibt es noch andere chemische Verbindungen, die alle nicht gesundheitlich wirklich fördernd sind, und das gilt sowohl für den Menschen als auch für die Umwelt, also für Flora und Fauna, für Fische, insbesondere für Fischlarven, die können da Genschädigungen bekommen, die können dann eine ganz krumme Wirbelsäule kommen, sodass sie, wenn sie ein bisschen größer sind, sofort gestorben sind. Sie können auch bei sehr hohen Konzentrationen mehr oder weniger sofort sterben, also innerhalb von 24 Stunden.
Hat man sowas denn schon entdeckt, oder ist das eher eine Gefahr, die droht?
Also wir haben, das klingt jetzt ganz gefährlich, in allen Wasserproben, die wir in der deutschen Ostsee genommen haben, immer TNT und dessen Umbauprodukte nachweisen können.
Das heißt, wer Meerwasser trinkt, auch beim Baden an der Ostsee,
trinkt auch ein bisschen TNT, trinkt allerdings auch andere Pestizide, trinkt auch irgendwelche Schwermetalle, trinkt auch wahrscheinlich irgendwie dann und wann auch mal ein Atom Uran und solche ganzen Sachen. Also da ist ja immer, das ist immer ein Mix. Die Gefährlichkeit von solchen Stoffen hängt ja von der Menge ab. So, und was wir gemacht haben in einigen Projekten, wir machen das jetzt seit 2015 am Geomar, ist auch chemische Analysenmethoden weiterzuentwickeln, dass wir halt hochgenau diese TNT-Verbindung messen können. Und wenn man halt hochgenau hinguckt, dann sieht man es auch. Wenn man mit dem bloßen Auge hinkommt, sieht man es nicht. Wenn man eine Lupe nimmt, dann sieht man es. Und wir nehmen halt eine Superlupe, und deswegen können wir das alles sehen. So, die Konzentrationen sind im normalen Wasser am Badestrand, wo man auch immer badet in der Ostsee, sind die dort nicht sehr hoch. Also auch nicht bedenklich. Ja, das ist ganz wichtig zu sagen.
Ja.
Was aber passiert ist, wenn man in diese Munitionsversenkungsgebiete geht und dort zu den Haufen, wo manchmal 80 Seeminen liegen oder offenliegendes TNT, also Schießwolle 39 ist der Sprengstoff, also dieses Zeug rumliegt, dann können da, wenn man sehr dicht rangeht, die Konzentrationen hochgehen, und sie können in einigen Fällen auch so hoch sein, dass diese besagten Fischlarven eben innerhalb von 24 Stunden sterben würden. Wenn ich dann aber alleine nur 10 Meter weit davon weg bin, ja, dann ist die Gefahr schon wieder auf dem sogenannten Hintergrundrauschen.
Das heißt, da wird es dann sofort verdünnt, oder es verteilt sich nicht? Oder,
genau, es wird verdünnt dann einfach, und es verteilt sich. Wir kooperieren auch mit dem Institut für Ostseeforschung in Warnemünde, die dann Meeresströmungsmodelle laufen lassen, wo wir nachvollziehen können, wenn wir eine Quellstärke von TNT an einer bestimmten Lokation hätten, wie sich das übers Jahr verteilen würde. Und das können wir dann sehen.
Und gehen Sie davon aus, dass diese Gefahr zunimmt, je länger man das da liegen lässt?
Ja, ganz eindeutiges Ja. Es geht auch gar nicht anders. Es kann nicht abnehmen, es muss jetzt erstmal noch zunehmen, weil es liegt ja noch was da. Und die Bomben und Granaten und Minen und was es da nicht alles gibt, die wir sehen, die sind zum Teil stark korrodiert, die sind aber auch stark überwachsen. Deswegen ist manchmal zu sagen, wie stark sind sie denn jetzt schon korrodiert, ist sehr schwer, weil halt oben andere Sachen drauf sich angesiedelt haben und dort leben. Aber insbesondere mit zunehmendem Klimawandel wird die Meeresbodenbewegung stärker werden, einfach dadurch, dass es mehr Stürme gibt. Und dann werden auch noch mechanisch diese Munitionsreste möglicherweise kaputt gerüttelt. Und da wird in der Zukunft, bin ich mir sehr sicher, wird die Kontamination zunehmen.
Nun arbeiten Sie ja auch in diesem Forschungsfeld, um dabei zu helfen, dieses Problem perspektivisch zu lösen. Sie sagen, wir haben keine Zeit zu verlieren, wir müssen das auch sofort angehen. Ist es eigentlich eher 5 vor 12 oder Ihrer Meinung nach eher schon 5 nach 12?
Na, es ist, sagen wir mal, 2 vor 12. 2 vor 12, 1 vor 12. Also es wird immer schlimmer. Zum Glück ist es nicht 5 nach 12, weil dann, wenn es 5 nach 12 ist, müsste man sagen, okay, man kann den Fisch nicht mehr essen, die Muscheln sind kontaminiert und die Fischlarven werden so stark beeinträchtigt, dass sie halt alle einen krummen Rücken kriegen. Da sind wir zum Glück noch nicht. Aber wir sehen bei den Fischen, dass in Munitionsversenkungsgebieten potenziell die Anzahl an Lebertumoren zunimmt, dass die Gallen belastet sind. Das ist aber gut, wenn die Galle belastet ist, weil die Leber zusammen mit der Galle halt ein Filterorgan ist und dann halt die schädlichen Stoffe durch die Galle dann auch ausgeschieden werden. Das ist gut, also das funktioniert beim Fisch. Wir sehen aber jetzt auch langsam schon Anzeichen in einem anderen Projekt, North Sea Rex, was von Kollegen vom Thünen-Institut und von AWI durchgeführt wird und im UKSH hier in Schleswig-Holstein, dass in einigen Fällen eben auch das Filet schon belastet ist. Das ist dann aber wirklich an Fischen, die direkt sozusagen zwischen der Munition geangelt wurden. Also der Prozess kann stattfinden und wird sich vermehren. Also 2 vor 12 bestimmt, wenn nicht 1 vor 12.
Und jetzt ist ja das Ziel, diese Munitionsaltlasten möglichst komplett loszuwerden, also sie zu bergen. Mit welchen technischen Mitteln könnte das denn überhaupt gelingen? Also wie kann das vonstatten gehen?
Also typischerweise bei so einer Munitionsräumung wird erstmal geguckt, wo liegt denn die Munition eigentlich oder das einzelne Objekt. Das liegt eben manchmal auch im Sediment, hatte ich schon angemerkt. Und dann gehen Taucher runter, spülen das eventuell frei. Da ist wie so ein Staubsauger, wird dann Sediment mit Wasser einfach hochgesaugt und woanders hin wieder abgegeben, sodass das Objekt irgendwann frei liegt. Das machen Taucher oder machen eben auch Roboter, ferngesteuerte Roboter. Und dann wird dieses Objekt gegriffen, eventuell mit einem Tauchsack, also mit so einem Luftsack, nach oben gebracht und dann an Land dem Kampfmittelräumdienst übergeben. Der Kampfmittelräumdienst macht dann damit was. Der kann das dann sprengen oder sich einfach nur irgendwo hinlegen. Im Grunewald haben wir das gesehen, als es da so doll gebrannt hat, war eben ein Problem, die noch existierenden Altlasten, also die Munition, die in Berlin geborgen wurde, wurde im Grunewald hingelegt. Jetzt lassen wir die erstmal da liegen und irgendwann machen wir es damit. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man es von A nach B transportiert, sondern es soll ja weg. Es soll vernichtet werden. Was wir sehr gut können und was die Firmen auch gut können, ist die Munitionsdetektion. Die Bergung wird jetzt auch immer automatisierter gemacht. Da werden richtig wie so Bagger auf den Meeresboden gestellt, die dann auch große Objekte greifen können. Die werden dann in Körbe verfrachtet und dann auch an die Oberfläche transportiert. Und das größte Problem ist jetzt aber die Vernichtung. Das ist auch das Problem bei der GK in Munster. Das war das Problem im Grunewald. Warum liegt die Munition an Land und wird nicht vernichtet? Und da muss jetzt Geld in die Hand genommen werden, auch vom Bund, um solche Vernichtungsplattformen sozusagen zu bauen.
Auf das Geld und auf auch die politische Beteiligung kommen wir gleich nochmal. Jetzt nochmal gefragt, das muss ja, Sie haben gesagt, bei einzelnen Bauprojekten wurde das immer schon mal wieder gemacht, so Munition zu bergen. Jetzt haben wir aber diese 1,6 Millionen Tonnen, die da herumliegen. Wie kann das so großskalierend funktionieren?
Also das ist ein Problem. Es wird nicht nur ab und zu gemacht, also die Bergung von Munition im Meer wird standardmäßig gemacht. Also das passiert häufiger. Und wenn man es aber hochskaliert, muss man sich erstmal vor Augen halten, wenn man typischerweise so eine Offshore-Räumung für einen Windpark macht, dann birgt man sehr viel Schrott. Ja, weil ich einfach ein metallisches Objekt sehe und muss dann davon ausgehen, das ist eine nicht explodierte Bombe. Da muss man immer sehr vorsichtig rangehen. Da sind ungefähr 75%, die man da birgt oder die Kampfmittelräumfirmen bergen, ist Schrott. Und dann ist vielleicht 10% ist dann wirklich mal Munition. Und da hat man auch alle anderen möglichen Sachen. So in einem Munitionsversenkungsgebiet ist genau umgekehrt. Da wird 96% wird Munition sein und nur ein ganz bisschen Schrott. Und da sind die Techniken noch nicht voll ausgereift. Theoretisch könnte man das machen, aber man braucht mehr Leute, die das tun, und man braucht am Ende eben auch die Fahrzeuge, hauptsächlich automatisierte Fahrzeuge, die das autonom machen können, auch 24/7, ja, und auch nicht nur, wenn gutes Wetter ist. Ein Taucher geht nur bei gutem Wetter ins Wasser. Wenn ich aber nur 50 Tage im Jahr bergen kann, weil das Wetter gut ist, dann werde ich nichts. Ich muss also, sagen wir mal, 200, 250 Tage im Jahr bergen können, und dazu braucht man Gerätschaften, die das machen können. Und die müssen halt größer sein und die müssen gebaut werden. Die brauchen dann auch entsprechende Plattformen und Versorgungsschiffe und dit und dat und jenes. Und da ist man jetzt dran. Da sind zum Glück die Kampfmittelräumfirmen auch schon selber dabei, sich sowas anzueignen, Technologien zu entwickeln, weil sie selber dadurch effektiver werden.
Das heißt, das sind regelrechte mobile Bergungs- und Vernichtungsplattformen. Oder wie kann ich mir das vorstellen, was dann in Zukunft da eingesetzt wird?
Genau. So kann man sich das vorstellen. Stellen Sie sich eine große Plattform vor, die, weiß ich, 40 mal 60 Meter groß ist, also ein richtiges großes Ding, wie ein großes Schiff, ja, vielleicht noch breiter. Und da angeschlossen sind dann die Räumfahrzeuge, die am Meeresboden rumfahren und die Munition automatisch greifen, identifizieren, greifen, in den Käfig tun, dann wird der Käfig automatisch hochgezogen und dann wird dieses Objekt, das habe ich ja schon erzählt, von klein bis groß, die können also bis zu einer Tonne wiegen, die können aber auch nur 25 Kilogramm wiegen, also es muss mit sehr vielen unterschiedlichen Munitionstypen umgehen können. Die sollen dann in sprengsichere Kammern überführt werden, wo dann Roboterarme die zerlegen und entweder den Sprengstoff rausschneiden oder rausspülen, und dann muss dieser Sprengstoff vernichtet werden. Vernichtung von Sprengstoff passiert dadurch, dass man es verbrennt. Und was dabei passiert, ist erstmal, ich habe eine schöne Verbrennung, eine Explosion im Ofen zum Beispiel, kreiere aber auch giftige Abgase, die natürlich sehr hoch gereinigt werden müssen. Und das muss eben großmaßstäblich am besten 24 Stunden am Tag passieren können.
Und nicht alles kann vermutlich geborgen werden. Einiges muss auch auf Meeresgrund gesprengt werden, oder?
Genau, wenn das halt nicht handhabbar sicher ist oder wenn mein Roboter, wenn er das anfasst, es ihm sozusagen in der Hand explodiert, dann, okay, wenn es dann explodiert ist, ist es schon weg, das hat sich dann erledigt. Aber wenn ich es halt nicht bergen kann, insbesondere wenn es um Taucher geht, die da unten sind, ja, dann wird es gesprengt. Und dann wird eine kleine Sprengladung angebracht, die wird detoniert und dann geht die große Bombe dann eben mit los.
Aber auch das ist wiederum bedenklich fürs Ökosystem.
Genau, das ist bedenklich fürs Ökosystem, sehen Sie richtig. Und zwar zweierlei. Einmal kann es sein, dass der gesamte Sprengstoff nicht umgesetzt wird. Dann habe ich also eine fein verteilte Kontamination von meinem Sprengstoff in der Umwelt. Das ist nicht gut. Und das möglicherweise größere Problem oder ja doch ein anderes, weiteres großes Problem ist die enorme Druckwelle. Die Bombe explodiert ja und kreiert aber eine sehr große Druckwelle, die dann halt die Schiffe zerstören sollte. Und diese Druckwelle ist halt sehr schädlich für jeden, der da lebt. Fische, denen platzt dann einfach erstmal die Schwimmblase, die schwimmen dann Kiel oben. Aber auch Säugetiere, wie zum Beispiel der Schweinswal, kriegen dann Probleme mit ihrem Gehör. Das wird nämlich auch zerstört, weil das eine so starke Druckwelle ist, dass es einfach kaputt geht, das Gehör. Und dann der Schweinswal isst ja oder findet sein Essen durch so eine Art Sonar und muss dadurch hören. Und wenn er nicht hören kann, verhungert er. Also da muss man aufpassen, dass diese Druckwelle nicht so stark ist oder räumlich begrenzt ist. Und zum Glück gibt es dafür technische Lösungen.
Sie haben gerade schon gesagt, um das wirklich im großen Maßstab zu bergen, braucht es Geld, Geld von der Politik. Das Thema ist ja jetzt in der Politik angekommen. Das war lange Zeit anders. Da ist jahrzehntelang nichts passiert. Warum wurde das Problem geradezu ignoriert?
Da kann ich nur mutmaßen, gesagt hat es mir keiner, warum man das Thema ignoriert hat. Ich denke mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie gesagt, die haben schon 45 angefangen, Munition zu verklappen. Das hat dann, weiß ich, 5 Jahre gedauert. Musste Deutschland erstmal wieder aufgebaut werden. Kann man sagen, okay, jetzt ist die Munition weg. War eben aus der Alliierten Sicht damals auch die richtige Schlussfolgerung zu sagen, die schütten wir jetzt ins Wasser. Und dann muss man Deutschland erstmal aufbauen, ist alles okay. So, und dann, wenn wir sagen, wir sind so langsam in den Anfang der 70er Jahren und dann immer weiter, hätte man sich dieses Themas annehmen können, weil man wusste ja, dass da die Munition liegt. Also es wurde ja nachgehalten, es wurde aufgeschrieben, wann welches Schiff mit ungefähr wie viel Munition rausfuhr. Und dann war es aber immer das Problem, wer ist denn dafür eigentlich verantwortlich? Weil, wir haben ja den schönen Föderalismus, eigentlich sind die Länder dafür verantwortlich. Weil alles, was von der Küste aus, also von der Strandlinie, 12 Meilen ins Meer ragt, dafür sind die Länder zuständig. Und da sagt der Bund natürlich auch, liebes Land, du willst ja selbstständig sein, dann mach mal. Und dann sagt natürlich das Land, uiuiui, das ist ja ziemlich viel und du Bundesregierung, du bist doch eigentlich Nachfolger vom Dritten Reich, bist du nicht dafür verantwortlich? Mach du doch. Und dann ging das immer hin und her. Und dann ging das sowohl in den Ländern als auch auf Bundesebene zwischen den Ministerien auch noch hin und her. Das Verkehrsministerium, wo dann ja auch die Schifffahrtsrouten zugehören, ist es eventuell die Bundeswehr, die dafür verantwortlich ist, oder ist es die Leute, die sich ums Essen kümmern, oder sind es die Umweltbehörden, die dafür was machen müssen. Und da ging es immer reihum, wer ist dafür verantwortlich, immer sehend, dass wenn ich sage, ich bin dafür verantwortlich, ich was tun muss und es bezahlen muss. Und da war der Wille nicht wirklich groß, dies zu tun. Und das hat sich dann so Anfang 2000er, sagen wir mal 2011, gab es einen Bericht, der hier in Schleswig-Holstein verfasst wurde. Und da ist dann die Politik nochmal drauf aufmerksam geworden und hat dann bei der Wissenschaft nachgefragt, könnt ihr nicht mal gucken, wie gefährlich ist denn das eigentlich und kommt da wirklich, kommen da gefährliche Substanzen raus? Und dann haben wir das getan, haben gesagt, ja, es kommt was raus. Bis dahin war nämlich immer der Gedanke, das liegt da, ist ja auch nicht schön, aber es ist nicht gefährlich. Es
wird schon gut gehen.
Es wird schon gut gehen und es hat noch keinen Einfluss auf die Umwelt. Und da konnten wir, das haben wir einfach widerlegt, haben gesagt, doch, es gibt einen Einfluss. Und dann hat die Politik es dann auch aufmerksam gemacht und gesagt, uiuiui, dann müssen wir jetzt wirklich was tun. Und das tut sie ja zum Glück auch.
Und wer wird jetzt für die Beseitigung der Munitionsaltlasten verantwortlich sein?
Das ist immer noch nicht geklärt, wer dafür verantwortlich ist. Aber es ist jetzt schon mal geklärt, wer jetzt sozusagen erstmal die Fahne in die Hand nimmt. Das ist nämlich das Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Steffi Lemke ist das von den Grünen. Das ist die Aufgabe des Bundes, zum Beispiel so eine Pilotplattform zu finanzieren, die diese Bergung von Munitionsaltlasten wirklich angehen könnte. Und da haben sie erstmal gesagt, okay, das macht jetzt also BMUV. Und wie das dann langfristig finanziert werden soll, also wenn ich da so eine Plattform habe, schön, dann habe ich diese Plattform, dann habe ich vielleicht mal eine Testbergung gemacht, habe gesagt, das klappt, dann habe ich das nochmal ein bisschen angepasst, dass es auch gut klappt. Und wie danach die Finanzierung ist, ist nicht wirklich raus. Es wird darauf hinauslaufen, denke ich mal, dass es Bund und Länder zusammen machen müssen. Also die Länder müssen auch ihren Obolus dazu beitragen, aber die Menge des Geldes für die komplette Räumung, die ja dann selbst nach, wenn diese Plattform da ist, nochmal 10, 15, eventuell 20 Jahre dauert, den Großteil muss der Bund finanzieren. Aber der hat noch nicht hier geschrien, das ist noch nicht im Haushalt drin, ja, also da.
Aber wenn das Problem jetzt angegangen wird, auch mit Unterstützung Ihrer Forschung und der Ihrer Kolleginnen und Kollegen, dann lassen Sie uns mal in die Zukunft blicken. Wie lange dauert es, bis das da weg ist, das Zeug?
Das ist eine gute Frage, die ich so nicht beantworten kann. Also ich könnte eine Zahl nennen, die wäre aber falsch, weil es fehlt einfach die Datengrundlage. Ja? Wir wissen erstens noch nicht, wie viel da genau liegt und wo es liegt. Dann wissen wir noch nicht, wie effektiv ist diese Vernichtungsplattform, wie effektiv ist wirklich das großmaßstäbliche Räumen von Munitionsaltlasten. Ja? Und wenn ich das wüsste, dann könnte ich eine Abschätzung machen, was Zeit und auch Geld angeht. Aber wenn ich jetzt mal doch mich so ein bisschen aus dem Fenster hänge, wenn diese Plattform nächstes Jahr angefangen wird zu bauen, dann ist die wahrscheinlich in 2 Jahren fertig. Dann braucht man nochmal ein Jahr, bis man die noch ein bisschen feintuned und ein bisschen anpasst, weil man doch nicht alles durchdacht hat. Das geht auch gar nicht. Sagen wir mal, in 3 Jahren ist die erste Pilotplattform fertig. Ja? Dann kann man sagen, okay, wir machen so eine Testräumung, das hat auch gut geklappt. Und dann gibt die Bundesregierung Geld zusammen mit den Ländern, um zum Beispiel noch die zweite und dritte Plattform zu bauen. Das dauert dann nochmal 3 Jahre. Dann sind wir jetzt einmal 22, dann sind wir 25, sind wir 28. Sagen wir, in 28 sind 3 von diesen Plattformen 200 Tage im Jahr dabei. Und wenn man dann sagt, man macht das für weitere 10 Jahre, könnte ich mir vorstellen, dass die deutsche Ostsee, zumindest mit der Munition, die oberflächlich liegt, geräumt ist.
Da reden wir jetzt aber erstmal nur von der Ostsee. Das Problem gibt es ja auch an der Nordsee.
Nein, wir reden von der deutschen Ostsee. Von der deutschen Ostsee. Ja. Nur den deutschen Gebieten. Ne? Also nicht nur Deutschland hat Munition. Die Polen haben Munition, die haben auch chemische Munition, die Finnen haben Munition, die Esten, Letten, alle. Da liegt überall Munition. Gerade je weiter man nach Osten geht, desto mehr Minensperren wurden dort gelegt. Da hat man es also nicht mit unbezünderter Munition zu tun. Das hatte ich vergessen zu sagen. Diese Munitionsaltlasten sind meistens unbezündert. Das heißt, sie sind nicht so explosiv. Je weiter man nach Osten kommt, desto mehr bezünderte alte Munition hat man. Das heißt, die Räumung dort wird deutlich komplizierter werden. Da wird man deutlich mehr sprengen müssen. Also ich sprach jetzt nur von der deutschen Ostsee. In der Nordsee wird es wahrscheinlich noch länger dauern und wir werden da wahrscheinlich auch die ganze Munition gar nicht bergen können, weil sie dort auch oftmals vergraben ist. Also die dann zu finden und freizuspülen in diesem sehr dynamischen Nordsee-Environment ist schwer.
Wenn Sie sagen, das ist jetzt auch kein exklusives Problem, das Deutschland hat, ist denn die Wissenschaft in anderen Ländern da eine große Hilfe? Sind die teilweise schon weiter? Haben die diese mobilen Bergungs- und Vernichtungsplattformen schon? Oder gibt es da eigentlich im Prinzip bisher kein Beispiel?
Es gibt kein Beispiel. Also wir kooperieren mit Kollegen, insbesondere mit Polen und Belgiern, aber auch mit Finnen. Das machen wir als Wissenschaft. Also die Wissenschaft ist meistens nicht mehr national. Die ist immer sehr schnell, sehr international. Man kann sagen, dass Deutschland dort sehr viel macht. Auch die Bundesregierung, auch die ehemalige Bundesregierung hat relativ viel Geld in die Munitionsforschung gesteckt. Sie hatten vorhin gesagt, es gibt mehrere Munitionsprojekte. Dem ist auch so. Wir kriegen Geld vom Bund, aber eben auch von der EU, die wir dort einsetzen. Und insgesamt, ich weiß nicht ganz genau, aber haben wir, nicht nur ich, aber eben meine Kollegen auch, 10 Millionen Euro in den letzten 6-7 Jahren bekommen, um diese Forschung voranzutreiben. Und da ist Deutschland schon sehr gut davor. Andere, auch andere europäische Länder, geben dafür nicht so viel Geld aus. Und die zweite Frage, gibt es so eine Bergungsplattform? Nö, gibt es nicht. Hat keiner.
Sie fahren ja in den letzten 2 Oktoberwochen wieder auf Forschungsfahrt. Wo geht es da konkret hin und wie sieht so ein Forschungsaufenthalt dann aus?
Wir werden also in Kiel starten mit der Alcor. Wir werden erstmal 5-6 Tage in die Nordsee fahren, also erstmal durch einen Kanal durch und dann bis nach Borkum hinten. Werden dort uns ausgewiesene Munitionsversenkungsgebiete angucken. Dort erstmals, wir forschen sonst normalerweise nicht so viel in der Nordsee oder bisher noch nicht, einige Gebiete angucken, werden auf dem Weg dorthin und zurück Wasserproben nehmen. Wir werden in Helgoland vorbeifahren, wo auch Munition versenkt wurde. Und kommen dann wieder zurück in die Ostsee und werden dann nach Norden fahren, südlich vom Flensburger Förde nach Pfalzhöft, dort Untersuchungen machen und dann in die Lübecker Bucht. Die Lübecker Bucht ist ganz schön stark kontaminiert, gerade die schleswig-holsteinische Seite von der Lübecker Bucht.
Herr Greinert, viel Erfolg dabei und herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen, danke.
Das war Wissenswerte im Gespräch mit Jens Greinert. Er ist Professor und Tiefseeforscher am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Unser Thema heute: tickende Zeitbomben, die Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff. Und hier geht's jetzt weiter mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.